SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Kontext mit dem Sachbuchtrio am Mikrofon Angelika Schett. Cornelia Kassi, Sabine Bitter und Barbara Peter sind zu Gast mit ihren Buchtipps. Einen weiten Bogen spannen wir heute von der Frage, was Menschen auf dem Sterbebett am meisten bereuen, was der junge Kennedy auf seinen Deutschlandreisen zwischen 1937 und 1947 in Reisetagebüchern und Briefen notierte, bis zu ihrem Buch Barbara Peter, ein Buch mit der ketzerischen Frage, wozu brauchen wir noch Journalisten? Der Autor Armin Wolf ist ein österreichischer Fernsehmoderator. Nun, warum ist es spannend, sich mit der Lektüre »Wozu brauchen wir noch Journalisten?« zu befassen?
Nun, weil er eben nicht irgendein Fernsehmoderator ist, sondern einer der profiliertesten politischen Interviewer im deutschsprachigen Raum. Er moderiert die Zeit im Bild, genannt ZIP, die sieht man auf Dreisat und im ORF. Er kennt sich mit der Inszenierung von Politikern bestens aus und er bearbeitet dieses Themenfeld eben nicht nur im Fernsehen, sondern auch theoretisch. Er ist promovierter Politikwissenschaftler und er hat beispielsweise eine Magisterarbeit geschrieben zur Inszenierung von Politik in der Mediengesellschaft.
Sabine Bitter, das Buch John F. Kennedy unter Deutschen stellt nun die Reisetagebücher und Briefe des späteren amerikanischen Präsidenten von 1937 bis 1945 vor. Bekanntlich wärmte John F. Kennedy 1963 mit seinem berühmten Satz »Ich bin ein Berliner« den Deutschen die Herzen. Wenig bekannt ist dabei, dass Kennedy als junger Mann bereits dreimal Deutschland bereiste, eben zwischen 1937 und 1939, als Hitler regierte und dann nach Kriegsende 1945. Dieses Buch ist nun ein weiteres Buch in der großen Anzahl von Kennedy-Büchern, die derzeit erhältlich sind, im Hinblick natürlich auf den 22. November, an dem sich dieses Jahr das Attentat auf Kennedy zum 50. Mal jährt. Warum haben Sie nun gerade sich für dieses Kennedy-Buch entschieden?
Weil es sehr aufschlussreich ist. Es enthält Dokumente von Kennedy selber, eben Tagebucheinträge, Briefe, einen Reisebericht von 1945. Es sind Texte, die erstmals überhaupt veröffentlicht werden. Sie zeigen Kennedy von einer unbekannten Seite, nicht den späteren Staatsmann, sondern den jungen Studenten, der 1937 durch Europa reiste und das nationalsozialistische Deutschland besuchte und der dann 1945 als Reporter in den Trümmern im zerbombten Berlin steht. Oliver Lubrich hat die Texte herausgegeben und sie auch kommentiert in der Einleitung. Er ist Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik an der Universität Bern.
Cornelia Kassis, die Autorin ihres Buches mit dem Titel »Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen«, das ist die Australierin Bronnie Ware. Und sie kann man ja, glaube ich, als Chronistin des Todes bezeichnen, denn 8 Jahre lang umsorgte sie als Palliativpflegerin Todkranke, hörte ihnen zu und sie sagt, »Erst die Sterbenden haben mir gezeigt, wie ich leben sollte.« Will sie nun mit ihrem Buch bewirken, dass die Gesunden noch vor dem Sterbebett glücklicher leben? Ein Buch, das auf dem Hintergrund ja geradezu in die Ferienzeit passen könnte, auch wenn es sich ja eigentlich mit den letzten Fragen beschäftigt.
Ja, Sterben und Sommerferien, wie passt das zusammen? Wer will schon am Strand liegen und sich dabei mit dem Ende hier auf Erden beschäftigen? Das ist tatsächlich der Frage würdig. Und ich sage, Wares Buch ist sehr ferientauglich. Und das aus 3 Gründen. Erstens, es ist ein heiteres Buch und wirkt sehr leichtfüßig. Zweitens, es handelt sehr viel mehr vom Leben als vom Sterben. Und drittens, gerade wenn man aus dem Hamsterrad raus und drin ist in einem anderen Alltag mit einer kleinen Distanz zum Üblichen, kommt man ja auf Ideen, wie das Leben auch noch sein könnte. Und da könnte Bronnie Ware vielleicht als Schwungrad fungieren, das Leben neu zu überdenken und die Prioritäten da und dort etwas zu verschieben.
Bronnie Ware schreibt ja nun, wie der Titel ja schon sagt, von 5 Dingen, die Sterbende am meisten bereuen. Und worum geht's da?
Ja, es geht großmundig, könnte man sagen, um das gute Leben, um das sinnerfüllte Leben, um das gelingende Leben. Aber das würde nicht zur Autorin passen. Sie hat etwas ganz und gar Unbekümmertes, etwas ganz und gar Unbeschwertes in der Art, wie sie das Leben sozusagen von hinten, also von seinem Ende her, denkt. Und auch wenn ich sage denkt, passt das eigentlich nicht recht. Denn Bronnie Ware ist weder Philosophin noch Ethikerin, weder Theologin noch Psychologin. Das sind ja üblicherweise so die Disziplinen, die sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen. Nein, all das ist sie nicht, die Australierin. Sie ist ursprünglich eine Bankangestellte mit einer mittelmäßigen Karriere. Dann hat ihr das Leben mit dem Thema Geld nicht mehr entsprochen und sie hat mutiert zum Freak, eine Reisende von da nach dort. Sie wird Musikerin und Songwriterin. Sie sitzt viel an Flüssen und meditiert. Überhaupt ist ihr die fernöstliche Philosophie ganz nahe. Sie verzichtet aus Überzeugung auf Fleisch und ist eigentlich immer ziemlich knapp bei Kasse. Und sie wohnt immer bei anderen. Die Notwendigkeit, doch auch Geld zu verdienen, hat sie schlussendlich zu todkranken Menschen geführt, die sie zu Hause betreut und begleitet, später mit wachsender Kompetenz auch pflegt und in diesen langen Wochen vor dem Tod sehr, sehr viel Zeit mit Gesprächen verbringt über Gott und die Welt, das Leben und Sterben und auch über das, was eigentlich dann wirklich zählt. Ja, und so ist denn auch ihr Buch entstanden. Eine eigenartige Textcollage von autobiografischem und Porträts von todkranken Menschen, dazwischen philosophische, spirituelle und manchmal auch, und da hat mir das Buch dann nicht so gefallen, auch esoterischen Exkursen. All das ohne erkennbaren literarischen Anspruch. So entstehen die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Was denken denn Sie, was das sein könnte?
Naja, wahrscheinlich, ich würde sagen, zu viel gearbeitet haben, wird mit Sicherheit bereut und zu wenig den Lustbarkeiten des Lebens sich zugewandt zu haben.
Vielleicht sich zu wenig mit Menschen umgeben zu haben, Freundschaften zu wenig gepflegt zu haben.
Keinen Frieden gefunden mit Leuten, mit denen man gestritten hat.
Ja, also Sie sind genau auf Ware's Linie. Ich nenne mal die fünf Dinge, die dann auch die Kapitel ausmachen. Erstens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selber treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwartet haben. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Viertens, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu Freunden gehalten, was Sie gesagt haben, Frau Bitter. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Das geht in Ihre Richtung, Angelika Schett. Das sind die fünf Dinge, die, wenn man das Leben von hinten denkt, offenbar ins Gewicht fallen und die, wenn man noch nicht am Ende ist, doch sehr zu denken geben.
Gibt es denn nun auch Menschen in Bronnie Ware's Buch, die überhaupt nichts bereuen? Möglicherweise eben solche, die die fünf Punkte, wenn man das so überhaupt sagen kann, ordentlich eingehalten haben.
Ja, in einem Interview zum Buch sagt die Palliativpflegerin, 30% bereuen nichts. Um zu dieser Minderheit zu gehören, kann ich nur empfehlen, die fünf Punkte zu beherzigen.
Wenn wir jetzt das schon fast alles wissen, wie Sie ja gesagt haben, was wir da aufgezählt haben, kann man sich ja auch fragen, warum sollen wir das Buch lesen?
Ja, es ist ein sehr anderes Buch als Bücher, die sich mit dem ähnlichen Thema befassen. Ich würde sagen, es ist so fast wie ein Einstiegsbuch für Menschen, die sich noch nicht mit ihrem Ende befassen wollen. Es ist, wie gesagt, sehr leichtfüßig, es ist sehr alltagsorientiert, es ist auch heiter, weil sie schildert auch sehr viele heitere Szenen mit den Patienten, die, also beispielsweise eine Szene, die mir sehr unter die Haut gegangen ist, wo sie mal einen Nachmittag lang mit einer alten Frau das Gebiss in einem großen Haus sucht und wie das dann gefunden wird und das so ein kleines Glück darstellt. Also ein anderer Zugang auch überhaupt zur Zeit.
Jetzt ist ja das eben keine literarische Erzählerin, Sie haben ja das auch erwähnt. Hat sie denn einen Ton, dass man ihr gut folgen mag, diese Geschichten zu lesen?
Absolut. Also es kommt darauf an, mit welchem Anspruch man sich dem Buch nähert. Ich würde eben sagen, wenn man jetzt so die ganz großen Erkenntnisse und die ganz tiefgründigen Gedanken sucht, dann ist man bei Bronnie Ware nicht gut bedient. Wenn man aber sich mit einem Thema beschäftigen will, um das man normalerweise einen großen Bogen macht, dann ist man gut bedient. Es ist sehr episodenreich. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Geheimnis des Erfolgs. Man muss ja sagen, die Frau Ware hatte nicht vor, ein Buch zu schreiben. Sie hat einfach einen Blog eröffnet und das Blog bestand aus 792 Wörtern. Jetzt ist ein Buch daraus entstanden von 352 Seiten. Zugegebenerweise könnte man sagen, es wäre besser, es wären 100 weniger. Aber ein großes Erfolgsbuch, Spiegel-Bestsellerliste, in 27 Sprachen übersetzt. Und man kann sagen, Frau Ware muss sich um ihre finanziellen Dinge keine Sorgen mehr machen.
Gut zu wissen. Also gleichwohl noch die Angaben zum Buch Bronnie Ware. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, im Arkan Verlag erschienen. Und danke, Cornelia Cassis. Sie hören SRF 2 Kultur mit dem Sachbuchtrio und nun zu Ihrem Buch, Barbara Peter, mit der Frage, wozu brauchen wir noch Journalisten? Armin Wolf, einer der profiliertesten politischen Interviewer im deutschsprachigen Raum, wie Sie eingangs ja schon sagten, hat es geschrieben und es basiert auf Vorlesungen an der Universität Wien zur Poetik des Journalismus. Klingt ja erst einmal fremd als Titel, also als Idee, Poetik des Journalismus. Aber welche Punkte liegen Armin Wolf da besonders am Herzen?
Also wie gesagt, es sind Vorlesungen, die haben verschiedene Themen und dass es Vorlesungen sind, macht die Sache sehr gut zu lesen. Was man auch noch dazu sagen kann, diese Vorlesungen wurden an der Uni Wien regelrecht gestürmt. Das nur so am Rande. In diesen Vorlesungen beschäftigt Armin Wolf mit der Art der Mediennutzung, die sich dramatisch verändert hat, vor allem bei jungen Leuten. Und das beeinflusst natürlich die Arbeit der Journalisten. Er erklärt auch, wie und warum. Dann ist ein wesentlicher Punkt darin, dass die jungen Leute sagen, ich muss Nachricht nicht suchen, die Nachricht wird mich finden, wenn sie denn wichtig ist. Dann gibt's eben den zweiten Teil, wozu brauchen wir noch Journalisten und Journalisten? Da geht's um die Frage, was denn professionelle Medien besser können als Blogger, Wikipedia und Co., was man halt so findet, wenn man einfach im Netz surft. Und das dritte, wie ich eigentlich finde, spannendste Kapitel widmet Armin Wolf der Frage, warum Politiker-Interviews immer noch sinnvoll sind, auch wenn das nicht immer so aussieht. Und das ist seine Formulierung und ich meine, das war nicht die Frage, lautet der Titel dieser Vorlesung. Und darin befasst sich Wolf also mit den Interviews, deren Sinn man auf den ersten Blick wirklich ein bisschen anzweifeln würde. Dennoch ist es seiner Meinung sinnvoll, diese Interviews in News-Sendungen zu führen, auch wenn die gestellten Fragen sehr oft gar nicht beantwortet werden. Warum das so ist, das begründet Wolf auf verschiedenen Ebenen, darunter auch ganz praktisch und handfest. Er sagt, Live-Interviews im Fernsehen, und das ist ja seine Spezialität, die können am wenigsten kontrolliert werden. Im Gegensatz zu einem Zeitungsinterview kann hinterher einfach nichts mehr zurechtgebogen werden. Und deswegen ist auch ein Live-Interview für einen Politiker oder eine Politikerin die riskanteste Form, sich journalistischen Fragen zu stellen. Der Politiker kann nicht kontrollieren, welche Fragen ihm gestellt werden und schon gar nicht kann er kontrollieren, wie ein Journalist nachfragt. Und das gilt eben auch dann für einen Milliardär und Neopolitiker. Und da kommen wir zu einem Beispiel, wie der 80-jährige Austroamerikaner Frank Stronach. Austro-Kanadier Frank Stronach, der seit einigen Monaten den Versuch macht, die österreichische Politik aufzumischen. Er ist berühmt berüchtigt für seine Art, auf Journalistenfragen nicht zu antworten. Teilweise lässt er sie gar nicht zu Wort kommen und wedelt einfach mit seinem vorbereiteten Manuskript, was ihm natürlich kein Moderator einfach so vorlesen lässt und schon gar nicht Armin Wolf. Und jetzt habe ich einen Auszug mitgebracht aus dem Interview von Armin Wolf mit Frank Stronach aus der Zeit im Bild.
Sie haben damals unter Wahrheitspflicht im U-Ausschuss gesagt, es hat gar keine Geldflüsse an Magna im Zusammenhang mit Gegengeschäften gegeben. Warum, Herr Stronach, ich bin noch nicht fertig mit meiner Frage. Herr Stronach, ich bin noch nicht fertig mit meiner Frage.
Wir haben für die Autos schon immer schon gemacht.
Herr Stronach,
die wollen sich
Herr Stronach, Sie wollen uns nicht zwingen, Ihnen den Ton abzudrehen, damit ich meine Frage fertigstellen kann. Wenn Sie keine Gegengeschäfte gemacht haben, warum habe ich hier eine Liste, allein aus dem Jahr 2003, nur eine Jahreshälfte, wo ich 4-mal Magna-Unternehmen finde, mit einem Gesamtwert von weit über 70 Millionen Euro.
Noch einmal, die Regierungen haben mich gefragt, nicht? Die können unsere Bücher anschauen, die haben festgestellt, wie viele Aufträge wir von Chrysler, von Mercedes haben. Das hat ja mit dem Gegengeschäft nichts zu tun.
Armin Wolf, der Frank Stronach dazu bewegen möchte, auf seine Frage zu antworten. Die Art und Weise, wie der Gast eine Frage nicht beantwortet, so schreibt Armin Wolf, sage eben sehr häufig doch einiges aus über diese Person, über ihr Verhalten, über ihre Haltung. Und Armin Wolf steht auch ganz dezidiert auf dem Standpunkt, dass man alles fragen darf, weil das Gegenüber ja darauf reagieren kann. Dies umso mehr, weil Fragen auch manchmal die einzig zulässige Methode sind, um dem Publikum gewisse Informationen zu vermitteln. Gerade wenn es darum geht, bestimmte Machenschaften aufzudecken, die Journalisten aber nicht beweisen können, sondern sie nur Hinweise darauf haben, dann ist es eine Möglichkeit, eine involvierte Person sich damit zu konfrontieren und damit das eben mindestens zu transportieren.
Also könnten wir nach all dem, was Sie da ausführten, sagen, dass diese Fernsehinterviews für die Meinungsbildung in Österreich ziemlich wichtig sind, eventuell wichtiger sogar als in der Schweiz?
Das ist definitiv so. Also diese Zeit im Bild wird sehr beachtet. Sie gilt als sehr seriös und ist natürlich auch eher zu vergleichen mit den Tagesthemen der ARD als jetzt zum Beispiel mit 10 vor 10 von SRF.
Der Autor Wolf kommentiert oft seine eigenen Sendungen oder Inhalte seiner Sendungen. Wie kommt das an?
Das wird sehr geschätzt. Es sind ungefähr 86.000 Leute, die ihm auf Twitter folgen. Es sind 114.000 Leute, die ihm auf Facebook folgen. Er platziert da auch sehr viele Hinweise auf Artikel, Verweise. Und wie gesagt, es sind viele Journalisten, die ihm folgen. Und deswegen ist das schon eine Instanz in Österreich, auf jeden Fall.
Sie sagen, eine Instanz in Österreich, der ziemlich große Einfluss von Armin Wolf ist da in diesem Land. Wie äußert sich das? Auch wie äußert sich das, dass seine Vorlesungen gestürmt werden, wie Sie gesagt haben? Was ist sein Geheimnis?
Ich würde mal vermuten, dass es die Vermischung ist von einer Kompetenz. Der Mann ist auch sehr fleißig, der ist sehr gut vorbereitet. Und einer Prise Humor. Das heißt, er macht die harten Fakten zugänglich durch seine Art. Und ich glaube, das ist das Geheimnis seines Erfolges.
Und ich denke auch, dass er einfach nicht locker lässt. Das, finde ich, ist ja auch schon mal eine ziemliche Leistung.
Absolut.
Wir haben es gehört.
Danke, Barbara Peter. Und noch die Angaben zum Buch. Armin Wolf, Herausgeber Hannes Haas. Wozu brauchen wir noch Journalisten? Erschienen im Picus Verlag und als E-Book erhältlich. Und nun vertiefen wir uns in Ihr Buch, Sabine Bitter. John F. Kennedy unter Deutschen. Reisetagebücher und Briefe 1937 bis 1945. Vorhin erwähnten Sie bereits, dass das Buch Einblick gibt in die Biografie des jungen Kennedy. Was erfahren wir denn nun über diese frühe Zeit des späteren US-amerikanischen Präsidenten?
Man erfährt, dass Kennedy ein neugieriger, junger, aber politisch etwas unbedarfter Student war, als er 1937 mit einem Studienkollegen und Freund, mit Lem Billings, zum ersten Mal nach Europa kam, mit für 2 Monate. Die Reise war gesponsert von Papa Kennedy. Er fuhr mit Billings in seinem Ford Cabriolet durch Frankreich bis an die Grenze zu Spanien, die sie allerdings wegen des Bürgerkriegs nicht überqueren konnten. Danach ging es durch Mussolinis Italien, über Österreich ins nationalsozialistische Deutschland, schließlich über Holland, Belgien nach Großbritannien. Man erfährt aus seinem Tagebuch, das jetzt erstmals eben veröffentlicht wird, dass seine Wahrnehmung doch von einigen Vorurteilen geprägt war und etwas oberflächlich. Dies, obwohl er, und das finde ich erstaunlich, aus einem gebildeten Elternhaus kam und an der Elite-Universität in Harvard studierte. So schreibt er zum Beispiel am 10. Juli 1937 in Paris: um 13 Uhr aufgewacht, neue Unterkunft für 40 Franc gefunden, ließen die Scheinwerfer reparieren und wurden erneut übers Ohr gehauen. Diese Franzosen versuchen bei jeder Gelegenheit, einen zu betrügen. Notre Dame besichtigt, Paris angeschaut, am Abend ins Moulin Rouge und in ein Künstlercafé gegangen und einigen berühmten französischen Künstlern begegnet. Welchen berühmten französischen Künstlern er begegnete, schrieb er leider nicht. Dafür notierte er, dass der Franzose einen kohligen Mundgeruch hätte, dass es im Land keine Badewannen gäbe und überhaupt Frankreich eine, Zitat, recht primitive Nation sei. Er staunte über die Armut in der französischen Provinz, ebenso wie über die jungen Frauen, die nicht leicht herumzukriegen seien. Zitat, mit französischen Mädchen ausgewiesen, sehr strenge Sitten haben sie, verlangen eine Anstandsdame bis 21 oder so. Gut, also Kennedy las allerdings auf seiner 2-monatigen Europareise viel. Er befasste sich zunehmend, das kann man in diesen Wochen, in diesen Tagebüchern verfolgen, mit Politik. Etwa mit der Frage, wie der spanische Bürgerkrieg ausgehen könnte. Zitat, jetzt nicht mehr so überzeugt von Francos Sieg. Zeigt, dass man von seinem Umfeld leicht beeinflusst werden kann, wenn man keine Ahnung hat. Also doch auch ein Funken Selbstkritik. Kennedy reiste weiter durch Italien, war beeindruckt von den belebten Straßen, den gut aussehenden Menschen, was ihn dann wiederum zu Kommentaren verleiten ließ, wie etwa: die ganze Rasse wirkt attraktiver, der Faschismus scheint ihnen gut zu tun.
Wow. Mhm. Nun heißt das Buch ja John F. Kennedy unter Deutschen. Und wie nahm denn der junge Kennedy Deutschland und die Deutschen wahr in dieser ja nicht ganz unprekären Zeit?
Ja, er kam Mitte August 1937 nach München und stellte dort fest, es besteht kein Zweifel, das ist auch ein Zitat, dass diese Diktatoren im eigenen Land aufgrund ihrer wirkungsvollen Propaganda beliebter sind als außerhalb. Also er bemerkt den Jubel und ist zugleich auch kritisch. Kennedy und sein Freund Lem Billings teilten die Sympathie für Mussolini und Hitler nicht. Sie fühlten sich gerade in Deutschland nicht wohl. Sie waren zwar begeistert von der gotischen Architektur des Kölner Doms und vor allem von den Reichsautobahnen, die Kennedy als die besten Straßen der Welt bezeichnete, aber von der Bevölkerung fühlten sie sich abgestoßen in Nürnberg, so schreibt er, wo sie sich einen Auftritt Hitlers ansehen wollten, den sie allerdings verpassten. Da wurden sie als Fremde auf offener Straße bespuckt und das hat sie ziemlich beeindruckt.
Ja, verständlich.
Die Fragen, die Kennedy sich stellte, wurden im Laufe seiner ersten Europareise, vor allem in Deutschland, politischer. So fragte er sich, ob ein Land dazu neige, in den Krieg zu ziehen, wenn wirtschaftliche Unzufriedenheit herrsche. Und er fragte sich auch, ob Faschismus in den USA möglich wäre. Also interessant ist eben an diesen Tagebüchern, dass man quasi zusehen kann oder mitlesen kann, wie sich doch ein politisches Bewusstsein schärft. 1939, vielleicht noch ganz kurz, kommt er zum zweiten Mal nach Deutschland, diesmal nicht als Student, sondern in diplomatischer Mission im Auftrag seines Vaters, der amerikanische Botschafter in London war. Und seine Kontakte ermöglichten es dann dem jungen Kennedy, die Lage etwas realistischer einzuschätzen. Und er schrieb dann auch nach Hause seinem Freund, wiederum Lem Billings, dass zwischen dem 20. August und 8. September, so schreibt er, dass es da kritisch werden wird und viele Leute den Krieg erwarten würden.
Ihr Buch ist ganz augenfällig ein schön typografisch gestaltetes Buch, das nicht nur aus Text besteht, sondern auch aus Bildern. Wofür stehen denn die Bilder?
Zum einen sind es Fotos von Kennedys handschriftlichen Briefen oder von Skizzen, die er ihnen beilegte. So entwarf er zum Beispiel 1939 ganze Szenarien, wie in Danzig die polnischen und deutschen Truppen einander gegenüberstehen könnten. Also er nahm das Kriegsszenario vorweg. Zum anderen gibt es im Buch Fotos aus historischen Archiven. Man sieht, wie 1937 Arbeiter das Hakenkreuz am deutschen Pavillon an der Pariser Weltausstellung montierten, wie 1939 Adolf Hitler in München der Loge des Nationaltheaters saß und Richard Wagners Tannhäuser verfolgte. Man sieht sowjetische Soldaten, die 1945 vor zertrümmerten Häusern in Ost-Berlin aufmarschieren.
John F. Kennedy kommt 1945 ein drittes Mal nach Europa und nach Deutschland. Wie sah Kennedy denn dieses kriegszerstörte Europa?
Ja, auf dieser dritten Reise kam er als professioneller Beobachter, als Korrespondent nach Berlin in eine Stadt, die von den Alliierten völlig zerstört worden war. Er schrieb über aschgraue, ruinenfahle Gesichter von Menschen, die in Kellerlöchern hausten. Er war sehr beeindruckt. Als Reporter verfolgte er im Sommer 1945 die Potsdamer Konferenz, wo die Alliierten ein Abkommen über die Zukunft Berlins trafen. Er befasste sich mit dem Problem des Wiederaufbaus, besichtigte zerstörte Rüstungsanlagen, aber auch noch intakte Werften und bewunderte die deutsche U-Boot-Technik zum Beispiel. Was kritisiert wird im Buch und absolut nachvollziehbar ist, er besuchte dann auch in Frankfurt den IG Farben-Konzern, der ja das Zyklon B für die Gaskammern hergestellt hatte. Und da erwähnt Kennedy das deutsche Verbrechen an den Juden nur an einer Stelle und auch nur, indem er eine Frau zitierte. Diese hatte ihm berichtet, dass die Menschen nicht begriffen hätten, was in den Konzentrationslagern vorgegangen war. Das war es. Das war dann aber auch alles, was Kennedy quasi aus dem Mund dieser Frau überhaupt notierte. Der Herausgeber Oliver Lubrich, der im ersten Teil des Buches eine leicht verständliche historische Einordnung der Dokumente gibt, zieht mit Blick auf diesen Reisebericht von 1945 ein kritisches Fazit, das sich eben Kennedy mehr für die militärische Technologie, die in Deutschland zum Teil noch vorhanden war, interessierte, als für diese moralische Frage. In seinem Bericht zeichnet sich denn auch bereits ein neuer Feind ab, im Bericht von Kennedy, nämlich die Russen, die er wiederum, Zitat, als roh und oft betrunken beschrieb. Und diese Konfrontation zwischen West und Ost in Berlin verstärkte sich ja dann nach 1945 auch, erreichte 1961 mit dem Mauerbau einen Höhepunkt. Und da sind eben auch schon einzelne Anzeichen dieser Konfrontation in diesem Reisebericht von 1945 zu spüren.
Danke, Sabine Bitter. Und ich bitte Sie alle drei nun noch einmal um die Angaben zu Ihren Büchern. Wem Sie es ganz besonders empfehlen möchten, sagen Sie bitte auch. Und Sabine Bitter, vielleicht beginnen Sie.
Der Titel heißt John F. Kennedy unter Deutschen, Reisetagebücher und Briefe 1937 bis 1945. Herausgegeben von Oliver Lubrich, erschienen im Aufbau Verlag. Empfehlenswert für alle, die sich für amerikanische und europäische Geschichte interessieren und gerne solche Zeitzeugendokumente lesen. Das Buch eignet sich auch für den Geschichtsunterricht.
Barbara Peter.
Armin Wolf, wozu brauchen wir noch Journalisten? Dieses Buch ist erschienen im Picus Verlag. Es bietet unter anderem auch einen Blick hinter die Kulissen von Fernsehnachrichten. Ich würde es empfehlen für Jungjournalisten, die gerade den Abschluss machen, aber auch Programmverantwortlichen kann es nicht schaden, dieses Buch zu lesen. Und ich würde auch sagen, es ist absolut liegenstuhltauglich.
Das ist ja, um diese Saison gut zu wissen. Cornelia Cassis.
Bronnie Ware. Ware geschrieben. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Im Untertitel heißt es Einsichten, die ihr Leben verändern werden. Erschienen im Arcana Verlag. Ich würde es all denen empfehlen, die zum Thema Sterben nicht so in fachlichen Kategorien sich dem Thema nähern möchten. Vielleicht einem jüngeren Publikum oder einfach Menschen, die es ein interessantes Experiment finden, das eigene Leben von hinten her neu zu betrachten.
Cornelia Cassis, Barbara Peter und Sabine Bitter, vielen Dank für Ihre Buchempfehlungen heute. Unter Mikrofon verabschiedet sich jetzt Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.